Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Extra ETF Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das in den letzten Tagen für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und zwar geht es um das neue Produktangebot des Neobrokers Trade Republic, die hier angekündigt haben, ihren Kunden künftig Zugang zu Private Equity Investments zu ermöglichen. Und zwar über sogenannte ELTIFs, also European Long-Term Investment Funds. Das klingt erstmal nach einer spannenden Erweiterung des Angebots, denn bisher waren solche Anlagen fast ausschließlich vermögenden oder institutionellen Investoren vorbehalten. Aber ob sich das wirklich für euch lohnt, also für Privatanleger, und worauf man da achten sollte drauf und ja, wie die Angebote eigentlich genau ausschauen, das wollen wir uns heute hier in dieser Podcast-Episode mal genauer anschauen. Viel Spaß! So, bevor wir jetzt aber in unsere heutige Folge gehen, nochmal eine Information unseres Werbepartners dieser Podcast-Episode. Und zwar ist es diesmal der ETF-Anbieter Invesco. Eine Welt, ein ETF, der Invesco Welt ETF, hat im August ein verwaltetes Vermögen von 2 Milliarden Dollar erreicht. Und diese ETFs bieten eine attraktive Kombination aus globaler Reichweite, Effizienz und strategischer Stabilität. Anleger erhalten Zugang zu mehr als 4000 Unternehmen weltweit und gleichzeitig gehören sie mit nur 0,15% Gebühren pro Jahr zu den günstigsten Anlageformen am Markt. Wenn du mehr zu diesen ETFs wissen willst, dann geh doch am besten auf www.invesco.de und denk immer dran, jede Geldanlage in Aktien birgt auch ein gewisses Kapitalanlagerisiko. Wie immer findest du in den Shownotes einen Link, über den du dich dann weiter über die Produkte von Invesco informieren kannst. So, dann starten wir aber mal in das heutige Thema. Also, was ist passiert? Trade Republic hat ein neues Angebot auf den Markt gebracht. Und zwar kannst du da ganz konkret jetzt in zwei sogenannte ELTIFs investieren. Was das genau ist, das schauen wir uns gleich an. Und zwar einmal in einen Fonds von EQT. Das ist ein schwedisches Private Equity Unternehmen und dann einmal in einen Fonds von Apollo. Das Besondere, du kannst da bereits ab 1 Euro einsteigen und das ist extrem niedrigschwellig, denn die meisten Fonds dieser Art, da gab es Mindestanlagen so von 10.000, teilweise sogar noch mehr und das ist natürlich dann also schon attraktiv und eine kleine Revolution. Und ja, allerdings gibt es bei diesen Art von Fonds auch Einschränkungen, denn die Fonds sind illiquide, das heißt, obwohl der Name etwas ähnlich ist, ELTIF, ETF, aber es ist ein unterschiedliches Produkt. Es ist ein Fonds, der ist illiquide. Du kannst in der Regel hier nur eingeschränkt Anteile zurückgeben und zwar meistens vierteljährlich. Oftmals gibt es auch bestimmte Haltefristen, also dass man erst ab einem bestimmten Zeitraum investieren kann. Das liegt an der Konstruktion, in was da investiert wird, das erkläre ich dir aber gleich nochmal. Gleichzeitig sind die Kosten von diesen Fonds auch relativ hoch. Bei dem EQT-Fonds sind die 2,6% pro Jahr, bei dem Apollo-Fonds kann es sogar inklusive der Erfolgsgebühren auf bis zu 4,5% pro Jahr Kosten bedeuten. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zu einem klassischen ETF, mit dem du ja in einzelne Aktien, die an der Börse notiert, investieren kannst. Und mit diesen beiden Fonds bei Trade Republic kannst du jetzt eben in Aktien investieren, die nicht an der Börse notiert sind, also in Private Equity, Private Markets. Das andere wäre sozusagen das Gegenstück der Aktienmarkt, der Public Market. Jetzt hat Trade Republic da noch eine ganz nette, einen ganz netten Service eingebaut und zwar diese Private Equity Fonds sind in der Regel eben illiquide, können nur sehr restriktiv gehandelt oder auch zurückgegeben werden und jetzt bietet eben Trade Republic die Möglichkeit, auch innerhalb dieser Sperrfristen Anteile zurückzugeben. Und zwar versucht da der Broker, diese Anteile sozusagen innerhalb der eigenen Kundschaft wieder zu verkaufen. Das, glaube ich, könnte auch ganz gut funktionieren, wenn die es schaffen, hier über regelmäßige Sparpläne einen ständigen Zufluss an Mitteln sozusagen in diese Fonds darzustellen. Also wenn jetzt zum Beispiel jeden Monat für 5 Millionen Euro neue Anteile über Sparpläne angespart werden, dann kann im Gegenzug natürlich auch die bestehende Kundschaft im Wert von 5 Millionen Anteile wieder verkaufen. Ja, das kann also schon ganz gut funktionieren, aber es gibt da keine Garantie. Und wenn man sich dann die Basisinformationsblätter dieser Fonds anschaut, dann ist da auch ganz klar dargestellt, dass es eben bestimmte Haltefristen und Einschränkungen gibt. Und auch Trade Republic selber sagt, dieser Versuch, einen geregelten Sekundärmarkt darzustellen, das ist sozusagen keine Garantie, dass man sie wirklich dann verkaufen kann. Insgesamt ist das Angebot aus meiner Sicht schon interessant, grundsätzlich, weil es eben dir, uns Anlegern, die Möglichkeit gibt, in Anlagestrategien zu investieren, die sonst eben so ohne weiteres, auch vor allen Dingen mit diesen Mindestanlagebeträgen, nicht investierbar waren. Allerdings gibt es innerhalb dieser Anlageklasse Private Equity auch noch verschiedene, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, die man kennen muss und ja, wo ich ehrlicherweise nicht ganz sicher bin, ob das wirklich für einen Anleger so sinnvoll ist, da in diese Produkte zu investieren. Aber wie genau das jetzt funktioniert, was ein LTIF eigentlich ist, was Private Equity ist, da schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt einmal etwas genauer an. So, also was ist jetzt ein sogenannter LTIF? LTIF, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, das ist ein Investmentfonds, eine spezielle Art von Investmentfonds, eben für diese illiquiden Vermögenswerte. Und ausgeschrieben heißt LTIF European Long-Term Investment Fund. Und da steckt eigentlich schon eine ganze Menge drin. Also es ist ein europäisches Fondskonstrukt, ein Fondsvehikel, Long-Term, lange Frist. Also man investiert darüber langfristig. Aber es ist ein Investmentfonds, also sprich, es sind Vermögenswerte, die in dem Fonds liegen und die von einem Manager verwaltet werden und du kannst eben Anteile an diesem Fondsvermögen kaufen. So, was sind jetzt üblicherweise Investments, die man tätigen kann? Also hier in dem Fall Trade Republic ist es Private Equity, also das sind Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen. Ist auch ganz spannend, wenn man in die Trade Republic App geht und sich dann bei dem EQT-Fonds anschaut, welche Werte da drin sind. Da ist da zum Beispiel drin Zoo Plus, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Tier, Nahrungsmittel, Handelsbedarf, also wo man Katzenfutter und Hundefutter kaufen kann. Dann ist Flixbus drin, also die Firmen, die da deutschlandweit, aber auch international diese Busreisen eben anbieten, den Busverkehr anbieten. Und ja, in diese Unternehmen kannst du quasi über diese Fonds investieren. Es könnten aber auch zum Beispiel Infrastrukturprojekte in so einem LTIF drin sein oder auch Immobilienprojekte oder auch bestimmte Kreditfinanzierungsprojekte. Also da kann eine Menge drin sein und eben vieles drin sein, was eben nicht so liquide handelbar ist wie eine Aktie. Eine Aktie ist ja von einem Unternehmen, was bereits am Kapitalmarkt eingeführt wird und die Unternehmensanteile sozusagen werden dann handelbar gemacht. Bei Private Equity als Gegenstück ist es halt so, das könnte jetzt ein deutscher Mittelständler sein, der eben nicht an der Börse notiert ist, aber das Unternehmen hat vielleicht trotzdem tausende Mitarbeiter, erwirtschaftet vielleicht Milliardenumsatz, vielleicht auch Millionen Gewinne. Also das ist da, aber es wird eben nicht an der Börse gehandelt, sondern es gehört einem. Und oftmals ist es ja so, dass so Mittelständler Firmen, Personen gehören oder Familien. Und wenn die Familien dann eben das Unternehmen verkaufen wollen, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also entweder könnten sie es verkaufen an einen Wettbewerber, sie könnten es an die Börse bringen, also an den Kapitalmarkt verkaufen oder eben an eine Private Equity Gesellschaft. Und die macht dann nichts anderes, als das Unternehmen kaufen, versucht es nochmal zu optimieren, vielleicht profitabler zu machen oder effizienter zu machen oder mit neuem Fokus und neuer Kraft, vielleicht auch mit neuem Kapital, neue Märkte zu erschließen. Also die versuchen sozusagen als Managementfirma das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und dafür braucht man natürlich Kapital, weil so eine Übernahme kostet natürlich, je nach Größe des Unternehmens. Und dieses Geld wird dann eben über Anleger eingesammelt. Üblicherweise waren es Versicherungen oder große Privatvermögen oder Vermögensverwalter oder auch Fondsgesellschaften, Versicherungen. Und jetzt über das Vehikel LTIF können halt auch Privatanleger als, sagen wir mal, starke Gruppe dann auch in diese Art von Investments tätigen. Grundsätzlich das Ziel von diesen LTIF-Fonds aus Staatsseite ist, dass man eben Kapital in die Realwirtschaft lenken möchte. Und anders als bei der Börse, weil bei einem klassischen Unternehmen ist ja, man hat Venture Capital, das Unternehmen kriegt von Investoren Geld, wird groß gemacht, wird immer größer, dann wird es an die Börse gebracht und dann ist eigentlich der Finanzierungsbedarf des Unternehmens in vielen Fällen nicht mehr erforderlich. Und viele Unternehmen sind aber zu klein, um zum Beispiel oder in einer Nische, um Venture Capital zu bekommen oder sind schon über das Stadion schon längst hinaus und möchten aber trotzdem weiter wachsen. Und vor allen Dingen eben, habe ich ja schon gesagt, Unternehmer wollen vielleicht ihre Firmen auch verkaufen und trotzdem ist das Unternehmen aber noch in einem guten Markt unterwegs und da ist eben dann das Private Equity bzw. dann der LTIF ein geeignetes Mittel. LTIFs gibt es schon länger, aber so wie die Regulierung manchmal ist, wurden die konstruiert, diese Fonds mit bestimmten Rahmenbedingungen. Da musste man zum Beispiel als Privatanleger vorweisen, dass man mindestens 100.000 Euro Vermögen hat und Mindestanlagen waren sehr hoch. Das ist natürlich dann am Markt nicht angekommen, weil es viel zu komplex war und viel zu schwierig, dann wirklich Anleger für einen LTIF zu begeistern. Im Jahr 2024 gab es dann eine Reform, die sogenannte LTIF 2.0 Reform und da wurden dann Zugangshürden gesenkt, noch viele andere Parameter. Es ist kein Vermögensnachweis zum Beispiel mehr erforderlich. steuerlich und es gibt auch kaum mehr Mindestanlagen. Und naja, und damit ist es jetzt eben für Privatanleger viel leichter zugänglich, in dieses Segment zu investieren. Schauen wir uns mal nochmal die Vor- und Nachteile an. Also sollten Privatanleger da jetzt investieren? Grundsätzlich ist es so, dass man über diese LTIFs schon einen gewissen exklusiven Zugang hat zu Unternehmen oder zu anderen Projekten, die sonst Großinvestoren vorbehalten waren. Also das ist schon ein Vorteil. Also wie sonst könntest du in Zooplus oder in Flixbus investieren? Das ist natürlich sonst nur Leuten möglich, die entweder viel Geld haben oder bestimmte Connections haben. Und wir Privatanleger haben das nicht. Auf der anderen Seite streut man natürlich sein Vermögen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast in normale Aktien, reguläre, in MSCI World zum Beispiel investiert, du hast vielleicht Anleihen, du hast vielleicht auch Immobilien oder Gold, dann kannst du jetzt auch in Unternehmen investieren, die eben nicht an der Börse notiert sind, über so diese Produkte bei Trade Republic oder auch bei Scalable gibt es sie übrigens auch. Ist grundsätzlich also nicht schlecht. Man muss aber auch wissen, dass diese LTIFs, die jetzt angeboten werden, halt nur 5 oder 6 Unternehmen wirklich im Portfolio haben. Also du investierst da in sehr konzentrierte Portfolios. Ja. Dann muss man natürlich sagen, die Renditechancen. Trade Republic selber spricht von 12% pro Jahr. Kann man damit verdienen? Das ist natürlich deutlich mehr als beim klassischen MSCI World. Es gibt sicherlich Private Equity Firmen, die diese Renditen erzielen. Das hat natürlich auch mit gewissen Zyklen zu tun. Also es gab ja mal die Phase mit den niedrigen Zinsen. Da war das natürlich hochattraktiv, sich günstig Kredit aufzunehmen und dann in Unternehmen zu investieren und das dann schön mit Kredithebel sozusagen zu leveragen. Also da hat die Branche sehr, sehr stark profitiert. Ob das immer so weiter so läuft, so rosig, das ist natürlich keine Garantie. Ein Argument, was auch immer gesagt wird, ja, es ist börsenunabhängig, also man hat nicht so starke Schwankungen wie bei einer Aktie. Das ist so ein bisschen wie bei Immobilien. Ja, eine Immobilie schwankt nicht stark, also man sieht den Preis nicht jeden Tag irgendwo an einer Kurstafel stehen, aber natürlich schwankt der Preis einer Immobilie, natürlich schwankt der Preis eines Unternehmens jeden Tag. Ja, weil wenn ich heute, nehmen wir mal einen Flixbus als Beispiel nochmal, das ist zwar nicht an der Börse notiert, also ich kann den Wert nicht täglich ablesen, aber wenn jetzt beispielsweise die schlechte Zahlen haben, dann hat das natürlich auch sofort wieder eine Auswirkung auf den Unternehmenswert. Vielleicht nicht direkt in Form eines Börsenkurses, aber ein potenzieller Käufer dieses Unternehmens würde das natürlich sofort sozusagen vorhalten und sagen, ja, jetzt bin ich nicht mehr bereit, meinetwegen 100 Millionen zu bezahlen, sondern nur noch 95 Millionen. Das merken wir natürlich nicht, weil der Kurs nicht jeden Tag an der Börse vorgesehen wird, aber es ist trotzdem natürlich eine Schwankung des Preises da. Und bei einer Immobilie, wenn plötzlich die Straße aufgerissen wird oder neben der Immobilie, keine Ahnung, irgendeine Funkmasten aufgestellt wird, dann ist es natürlich auch ein womöglich wertreduzierender Einflussfaktor, der nicht unmittelbar sich kapitalisiert. Aber wenn ich die Immobilie verkaufen will, sagt der potenzielle Käufer vielleicht, hey, Moment mal, da ist jetzt ein Funkmasten nebendran. Ich bin nicht mehr bereit, dir eine Million für die Immobilie zu bezahlen, sondern nur noch 900.000. Ja? Also dieses Argument zielt für mich nicht. Am Ende ist es so, ich habe eine eingeschränkte Handelbarkeit. Ich kann in Investments investieren, wo ich sonst nicht Zugang habe. Es ist deutlich teurer, komme ich gleich nochmal drauf. Also ich habe gewisse Risiken und die müssen sich über eine höhere Rendite auszahlen. Weil du weißt ja, an der Börse wird Risiko langfristig belohnt oder sollte belohnt werden. Investierst du in Tagesgeld, hast du fast keine Zinsen, aber auch kein großes Risiko. Investierst du in Kryptowährungen, hast du ein hohes Risiko, aber natürlich auch eine hohe Gewinnchance. Ja? Und deswegen sollte in der Logik sich eine Investition in Private Equity aufgrund der verschiedenen Risiken, die da gegenüber einer klassischen Aktienanlage bestehen, auch eine höhere Rendite langfristig erzielen lassen. Vorteil ist auch, es gibt einen Regulierungsrahmen, das ist also durch bestimmte gesetzliche Vorgaben genau geregelt, was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf, was insgesamt dann wiederum recht positiv ist. Kommen wir mal zu den konkreten Nachteilen, ein paar habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Also konkrete Nachteile sind auf jeden Fall mal die extrem hohen Kosten im Vergleich zu ETFs. Also du bist da locker mal 3 bis 4, teilweise 5% pro Jahr an Gebühren mit dabei. Manchmal, also das steht zumindest in den Basisinformationen, gibt es auch sogenannte Rücknahmeabschläge. Das heißt, wenn du zu bestimmten Fristen verkaufen willst, wird davon was abgezogen. Also das ist als ETF-Investor und jemand, der jahrelang mit ETFs zu tun hat, ist es schon einfach ein dickes Brett. Ja, also ich habe immer gesagt, wenn man am Markt, keine Ahnung, 8% Rendite erzielen kann und dir jemand 5% davon wegnimmt, dann ist es einfach schlecht, weil dann bleiben nur 3% bei dir übrig. Wenn du einen ETF kaufst und dir werden nur, keine Ahnung, 0,2% pro Jahr weggenommen, dann hast du einfach viel, viel mehr Rendite, die bei dir auf dem Konto landet. Und das gilt so ein bisschen auch für die Private Equity Produkte. Zweiter großer Nachteil, und der ist für mich eigentlich fast noch entscheidender als die Kosten. Ja, Kosten, wenn die Rendite kommt, dann kann ich auch im Zweifelsfall höhere Kosten vertragen. Aber der Anteil oder der Punkt, der mich eigentlich am meisten stört, ist die Illiquidität. Ich finde es einfach irgendwie nicht praktisch, wenn man heute in etwas investiert und ich nicht morgen meine Entscheidung treffen kann, es wieder zu verkaufen. Ich habe vorhin erwähnt, Trade Republic versucht das ja mit einem eigenen Sekundärmarkt sozusagen, also innerhalb der Kundschaft umzuplatzieren. Im Normalfall sollte das auch ganz gut funktionieren für kleinere Beträge. Aber wenn man jetzt wirklich größer investiert, also das wirklich als Kern, als Satellit in seinem Portfolio ansetzt und vielleicht, keine Ahnung, 10% in solche Private Equity Investments tätigt und man hat vielleicht 1 Million, also man investiert quasi dadurch dann 100.000 Euro in so Private Equity Produkte. Wenn man da dann ran muss und dann doch nicht ran kann, das ist dann natürlich schon ein bisschen schwer, und ich persönlich finde das für mich, für mein Risikoverständnis eigentlich den schlechtesten Hintergrund. Ich kann es aber auch verstehen. Also ich will das jetzt gar nicht so ultra schlecht machen. Das Problem ist einfach, oder anders ausgedrückt, die Struktur gibt es her. Wenn ich heute also das Unternehmen Flixbus kaufe oder Zooplus, diese Beispiele, die nicht an der Börse notiert sind und ich dafür, ich weiß gar nicht, was die wert sind, sagen wir mal, 1 Milliarde Euro brauche, dann und du als Anleger, wir als Anleger, diese Milliarde zur Verfügung stellen, dann kann ich, wenn ich meine 50.000 Euro vielleicht da wieder rausziehen möchte, weil ich die für irgendwas brauche, für ein neues Dach, dann kann natürlich nicht irgendein kleiner Mini-Anteil von diesen Firmen wieder verkauft werden. Also der Fondsmanager muss diese Zu- und Abflüsse irgendwie managen, ohne sozusagen das Unternehmen faktisch verkaufen zu müssen. Also die zahlen ja vielleicht auch Gewinnausschüttungen in den Fonds aus und so. Da ist bestimmte Liquidität sicherlich vorhanden. Oder manchmal kann man sich aus einem Portfoliounternehmen trennen, aber die anderen sind noch da. Der Punkt ist einfach nur, was ich damit sagen will. Es ist nicht so wie bei einer Aktie. Ich kann eine Aktie von Siemens heute verkaufen, dann habe ich 200 Euro oder was die wert ist auf dem Konto. Ich kann auch 10.000 oder 100.000 Aktien verkaufen. Alles innerhalb weniger Tage. Ich kann aber nicht innerhalb weniger Tage Flixbus verkaufen zu einem guten Preis. Das sind natürlich auch Projekte, wo ich potenzielle Käufer brauche, die auch bereit sind, das zu bezahlen. Und das dauert alles. Und deswegen kann so ein LTIF oder ein Private Equity Fonds auch nicht sofort das Geld alles wieder auszahlen. Diese Illiquidität, das muss man einfach eingehen, wenn man in dieses Segment investiert. Ich persönlich, muss ganz ehrlich sagen, tendiere eher dazu, das nicht eingehen zu wollen, weil ich mich nicht einschränken möchte. Lieber ein bisschen weniger Ertrag, aber dafür volle Flexibilität. Ein weiterer Nachteil ist die ganze Komplexität. Also ihr müsst euch wirklich mal die Dokumente darunter laden, die Prospekte. Das ist schon echt komplex. Also die Formulierungen sind komplex, die ganzen Bedingungen sind komplex, die Gebührenstrukturen. Im Endeffekt weiß man eigentlich gar nicht, was kostet es wirklich am Ende, weil die Erfolgsgebühren, also je nachdem, wie die Fonds halt sich performen, das ist unsicher. Man weiß nicht genau, in was man investiert ist. Bei dem anderen Produkt, zum Beispiel bei Apollo, da wird nur so kryptisch erzählt, was da drin sind für Investments, aber die Firmen werden nicht genannt. Also es ist einfach nicht so, wie ein ETF-Anleger das gewöhnt ist. Ich kann mir die Full Holdings anschauen. Ich weiß, wie viel Prozent ich investiert bin. Ich kriege Quartalsberichte zu jedem Unternehmen, wenn ich es will. Also es ist einfach eine andere Art. Und dann habe ich natürlich, das habe ich schon erwähnt, ein viel höheres Risiko. Ich meine, wenn ich in einen Fonds investiere, der nur 5 Investments hat, dann, und da geht irgendwas schief, was ja theoretisch passieren kann, auch wenn ich mit Profis arbeite, die sehr erfolgreich waren in der Vergangenheit, kann trotzdem was schief gehen, ist es signifikant was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel in den MSCI World mit 1600 Aktien investiere. Das ist einfach eine komplett andere Risikosituation. Und ein Argument war ja so ein bisschen auch von Trade Republic, warum das so sinnvoll ist, weil ungefähr, ich glaube, ich habe die Zahl jetzt richtig im Kopf, 88% der Unternehmen sind nicht börsennotiert auf der Welt. Das ist alles richtig. Also es gibt eine Menge gute Unternehmen. Zum Beispiel meine Firma, ja. Die sind nicht börsennotiert, erwirtschaften Gewinne und haben langfristig ein schönes, konstantes Wachstum. Im kleinen Umfeld bei mir natürlich, aber es gibt sie. Und es macht schon Sinn, da zu investieren. Aber es ist natürlich auch ein sehr hohes Risiko. Und da muss man, wenn man sowas macht, schon wirklich mit Partnern zusammenarbeiten, die das sehr gut machen, die zu den Besten der Besten gehören. Da muss man sagen, hat Trade Republic auf jeden Fall mal Partner gefunden, die das entsprechend können und auch nachweislich können. Das gilt übrigens auch für Scalable Capital. Die machen das ja mit BlackRock, so einen LTIF im Private Equity Bereich. Es gibt auch noch Liquid, der Robo-Advisor, der diese Produkte hat, und so ein Startup, das heißt Now. Da kann man auch über diverse LTIFs investieren. Also es ist wichtig, dass man da mit richtigen Partnern investiert. Also nicht die Broker, die müssen auch wichtig sein, sondern dass die Manager dieser LTIFs und Private Equity Fonds, dass die gut sind. Da muss man halt in gewissermaßen so ein bisschen auf deren Auswahl vertrauen. Genau, steuerlich, wie gesagt, ist es wie ein Fonds. Das heißt, ihr habt Abgeltungssteuer und diese ganzen anderen Parameter, die ihr kennt von euren Fonds. Die werden auch, das ist wiederum ganz praktisch, klassisch ins Depot eingebucht, weil sie eine ISIN haben. Das heißt, man sieht dann im Depot seine Aktien, seine ETFs und auch den LTIF. Das ist ganz praktisch. Man hat da auch dann eine Kursentwicklung. Allerdings ist die auch nur monatsweise. Das heißt, es wird jeden Monat einmal sozusagen eine Bewertung vorgenommen. Und das ist auch wieder so ein gutes Beispiel, die Bewertung. Ja. Am Markt kommt der Kurs eines Unternehmens durch Angebot und Nachfrage im Zweifelsfall von Tausenden von Anlegern zustande. Bei Private Equity gibt es eine Bewertung und diese Bewertung wird natürlich auch nach bestimmten Kriterien vorgenommen, aber im Endeffekt, solange nicht faktisch ein Käufer das Unternehmen auch zu dieser angenommenen Bewertung gekauft hat, also dass der LTIF oder der Private Equity Fonds das faktisch wirklich verkauft hat zu diesem Preis, habe ich keinen realen Wert, sondern da sind es alles nur Planungen oder ich sage jetzt mal Schätzungen. Und das ist einfach nochmal ein kompletter Unterschied zu einem klassischen Aktieninvestment. So, jetzt habe ich viel erzählt, viel erklärt. Was ist jetzt mein Fazit? Also grundsätzlich finde ich das gut. Ich habe mich in das Thema ein bisschen eingearbeitet. Finde es spannend, dass es so gemacht wird. Ich finde es gut, wie das gemacht wird. Das ist eine schöne Bereicherung, sowohl bei Scalable als auch bei Trade Republic. Ich persönlich habe schon die Nachteile und Vorteile angesprochen. Man wird hier mit einer hohen Renditechance geködert im Sinne von, du hast das Potenzial, gute Renditen zu erzielen mit Private Equity Investments. Nachteil sind die hohen Kosten, die ich sicher habe. Nachteil ist die Illiquidität, die ich persönlich nicht attraktiv finde. Und das ja, wäre jetzt auch mein Fazit. Man muss es muss einfach zu einem passen. Und wenn ihr euch jetzt mit diesem Thema näher beschäftigt, würde ich euch dringend empfehlen, intensiv euch mit dem Thema erstmal auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen mit dem Thema Illiquidität. Ihr solltet auch versuchen, mal zu ergründen, in was investiere ich da eigentlich? Was hat der Asset Manager sonst noch so für Sachen gemacht? Wie steht es um die Anlageklasse Private Equity insgesamt? Und also ihr solltet euch gründlich da informieren und mit gründlich meine ich wirklich gründlich informieren, auch mal den Verkaufsprospekt durchblättern, versuchen zu verstehen. Und wenn ihr dann merkt, boah nee, das ist mir eigentlich zu kompliziert, da habe ich gar keinen Bock drauf, dann lasst es lieber sein. Dann geht in den Public Market, also in Aktien. Da könnt ihr in tausende Werte investieren. Da seid ihr auch in der Weltwirtschaft investiert und überlasst diese, sagen wir mal, Nischenunternehmen, oder nein, das ist falsch, das sind keine Nischenunternehmen, aber lasst dieses Spezialfeld des Private Equities lieber den Leuten, die sich wirklich damit auskennen, vielleicht einer Versicherung oder anderen, und ja, wagt euch nicht in dieses Abenteuer. Gut, das war mein heutiges kurzes Statement zu diesem Thema. Ich hoffe, das hat euch ja gefallen und ist ein bisschen anderes Format, als wir sonst gemacht haben, aber ich dachte mir, das macht Sinn, das mal so zu machen. Ihr könnt gerne mir mal Kommentare schicken per E-Mail oder über unser Kontaktformular auf der Webseite extraetf.com, ob euch diese Art von Podcast gefällt, weil das könnte ich natürlich jetzt öfters machen. Wir haben ja in letzter Zeit viele Talks gemacht, aber wenn euch das so gefällt, wenn ihr mal meine persönliche Meinung zu bestimmten Sachen hören wollt, dann schreibt das gerne mal rein, würde mich interessieren, und dann schauen wir mal, was wir da in Zukunft machen. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Geldanlage und vielleicht auch bei euren LTIF-Investment, die ihr jetzt vielleicht tätigt oder vielleicht schon getätigt habt. Und ja, wir werden das Thema natürlich weiter beobachten und für euch einordnen. Bis zum nächsten Mal. Freut mich, dass ihr heute zugehört habt. Empfehlt den Extra ETF Podcast gerne weiter. Dann verpasst ihr keine weiteren Informationen rund um die Geldanlage mit ETFs und so wie heute mit anderen Anlageformen. Bis dann. Ciao.